So, herzlich willkommen zur Folge 5 in der Selbsthilfegruppe Politik, der Politik-Podcast, in dem es völlig zu Unrecht natürlich nicht um das 0:6 der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien diese Woche geht. Stattdessen habe ich die große Ehre, ein neues Mitglied in der Selbsthilfegruppe vorzustellen. Leon ist zu uns gestoßen und wer er ist und was er hier macht, kann er euch selber gleich kurz sagen.
Ja, genau. Also mein Name ist Leon. Und ich bin 18 Jahre alt und auch Mitglied in der SPD und im Moment noch Schüler und mache dieses Jahr mein Abitur.
Dann hast du ja gleich bestimmt super Erfahrungen mit uns zu teilen zum Thema Corona, Schule und Digitalisierung. Aber damit wir nicht mit Corona anfangen, hat sich Katharina extra was ausgedacht. Katharina, erstmal schön, dass du wieder da bist. Und wir haben natürlich, wie viele andere, diese Woche nach Berlin geguckt und Katharina hat zusätzlich noch nach Magdeburg geguckt, weil sie ja in Sachsen-Anhalt lebt und hat uns ein bisschen was zu erzählen.
Genau, also erstmal bin ich sehr froh, dass meine Stimme wieder da ist. Das war letzte Woche echt Mist. Ihr hättet mich null verstanden. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe mich gehegt und gepflegt und jetzt kann ich wieder mit euch sprechen. Und zwar, was in Berlin abgegangen ist die Woche rund um das Infektionsschutzgesetz, haben wir ja alle mitgekriegt. Das ging ja durch die bundesweiten Medien hoch und runter. Nicht nur, was vor dem Bundestag passiert ist, sondern auch, was dann drin passiert ist. Einmal die, nennen wir sie Gäste, die AfD in den Bundestag quasi eingeschleust hat, die dann dort rumgelaufen sind und angefangen haben, Abgeordnete zu bedrängen, zu versucht haben, in Büros einzudringen. Die Szene mit der Frau, die Peter Altmaier bedrängt und beleidigt hat, haben, glaube ich, alle gesehen. Und dann natürlich noch die AfD im Bundestag, wie sie im Bundestag vom Ermächtigungsgesetz sprechen, was an Frechheit, Dummheit und Dreistigkeit eigentlich nicht zu überbieten ist. Und wie sie dann halt auch noch ihre Plakate dort auf die leeren Stühle zwischen sich gelegt haben, dass das Grundgesetz jetzt beerdigt wird. Und einen Tag, nachdem das passiert ist, war bei uns Landtagssitzung und es ging eben auch um die Corona-Pandemie in Sachsen-Anhalt. Und die AfD dort hat sich auch besonders hervorgetan, indem sie nicht nur die Existenz von Corona quasi komplett geleugnet haben. Der Herr Falle, der da gesprochen hat, hat zum Beispiel dann auch gesagt, man könne ein Glas Rotwein testen und das hätte auch Corona. Das Ganze würde sich auf dem Niveau einer mittelschweren Grippe bewegen, also diese Verharmlosung der Pandemie, die wir ja immer wieder haben. Und dann kam es aber halt noch ein bisschen dicker als das. Und zwar, dass er dann halt angefangen hat, die Mitarbeiter der Gesundheitsämter als Häscher und Spitzel zu bezeichnen. Und dass die Corona-Pandemie ein einziger großer Schwindel ist für den größten Wahlbetrug in der Geschichte Sachsen-Anhalts. Also die Volksstimme, die Zeitung hier bei uns, hat das Ganze völlig zu Recht übertitelt mit Sachsen-Anhalts AfD macht jetzt auf Trump, weil nichts anderes ist es. Im Prinzip haben sie gesehen, was für große Erfolge Trump bei seinen Anhängern feiert, mit dem Leugnen des Wahlergebnisses, mit dem permanenten Anzweifeln der Legitimität der Briefwahl und genau das Gleiche versuchen die jetzt hier. Und das macht mich ehrlich gesagt wütend. Und jetzt würde mich auch mal schwer interessieren, was ihr so darüber denkt.
Ich habe eine Frage vorab. Wann war in Sachsen-Anhalt Wahl? Habe ich verschlafen irgendwas?
Wir wählen nächstes Jahr neu.
Im Frühling oder so, glaube ich.
Ja, nächstes Jahr am 6. Juni Landtagswahl.
Da habe ich nämlich gerade gedacht, war in Sachsen-Anhalt jetzt irgendeine Wahl? Okay, alles klar. Dann zurück zur eigentlichen Frage.
Ja, also dann möchte ich vielleicht kurz beginnen. Aber ich glaube, dieser Vergleich mit Trump war ziemlich treffend, würde ich sagen, dass ich die Rhetorik zum Beispiel schon fast gar nicht mehr unterscheidet und man versucht jetzt in der AfD vielleicht auch so ein bisschen nur noch sozusagen dem Mainstream zu widersprechen. Also die inhaltliche Ebene ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. man will eigentlich nur noch sozusagen dem System der Regierung widersprechen. Da ist es eigentlich relativ egal, um welches Thema es dann tatsächlich geht, aber was auch aufgekommen ist wieder in dieser Woche, was ich auch noch ansprechen möchte, ist ein mögliches Verbot der AfD. Und da möchte ich tatsächlich sagen, meiner Meinung nach ist das eher nicht zielführend, da ja in diesem Fall das Gedankengut erhalten bleiben würde und diese Gruppe sich dann einfach vielleicht in der Form einer anderen Gruppierung, Bewegung oder was auch immer sammeln würde und sich vielleicht auch noch radikalisieren würde. Und ich glaube, auch die Erfolgschancen wären relativ gering, weil man hat ja auch versucht, die NPD zu verbieten. Und selbst da hat es nicht funktioniert, obwohl diese Partei noch viel radikaler als die AfD unterwegs ist, würde ich sagen. Aber es ist mittlerweile in Bezug auf die AfD alles sehr surreal geworden. Also wenn man sich anschaut, wie sich die AfD entwickelt hat vom Jahr 2013 beginnend, da sind ja Welten dazwischen, würde ich sagen.
Ja, also ich würde da vollkommen zustimmen. Ich sehe auch ein Verbot der AfD eher als kritisch, weil, wie du gesagt hast, das Gedankengut der Gruppen bleibt ja erhalten und wird sich vielleicht eher sogar radikalisieren. Zu dem Punkt mit der NPD. Die NPD wurde nur nicht verboten, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass dort keine Dringlichkeit vorliegt, weil die NPD nicht so eine große Auswirkung hat auf die Bevölkerung, wie zum Beispiel die AfD sie jetzt schon hat. Also die tendenzielle Möglichkeit, glaube ich, an sich wäre schon gegeben, weil das steht dann schon im Unterschied zur NPD. Aber trotzdem stimme ich dir in den Sachen, ob es wirklich sinnvoll wäre, voll und ganz zu.
Ich würde mir dann aber auch die Frage stellen, was würde passieren, wenn man die AfD verbieten würde mit den ganzen Parlamentssitzen zum Beispiel? Weil die AfD ist eine Partei, die hat teilweise in manchen Bundesländern über 20% Stimmenanteil und das ist über ein Fünftel der Wähler dann tatsächlich. Und das finde ich dann, ja, ich stelle mir das nicht sehr einfach vor, muss ich sagen.
Ja, die rechtliche Frage, was mit den Sitzen passiert, die eine AfD dann eventuell verlieren würde, die finde ich super interessant. Die habe ich mir tatsächlich bisher noch gar nicht gestellt. Könnte man mal recherchieren. Recherchiere ich vielleicht mal und verrate es euch nächste Woche. Was ich wichtig finde, ist, klar, wenn man irgendwelche Organisationen verbietet, dann bleiben die Leute immer erhalten. Also weil man ja nicht Leute verbieten kann. Sinn ergibt ein Verbot immer nur dann, wenn dadurch Strukturen und organisatorische quasi Brücken zerschlagen werden, die tatsächlich wichtig sind für die Leute, die da quasi eine Rolle spielen. Und ich glaube, quasi ein AfD-Verbot jetzt wäre zu spät. Also es würde, glaube ich, schon standhalten im Sinne von, dass die AfD eine verfassungsfeindliche Partei ist. Aber es würde zu spät kommen, weil die AfD längst Strukturen geschaffen hat, auch Strukturen geschaffen hat, die quasi überdauern, wenn es die AfD nicht mehr gibt, weil es längst die Vernetzung gibt, die Radikalisierung gewisser Schichten, gewisser Gruppen von Leuten, die Kanäle, die Kontakte, alles, was es eben braucht, um, wie ihr das gerade angesprochen habt, quasi auch ohne das formelle Kleid AfD weiterzumachen. Und die Krux sozusagen ist, jetzt ist es zu spät für ein AfD-Verbot und bis zu einem bestimmten Punkt, man könnte dann rein historisch darüber debattieren, wann war dieser Punkt, aber bis zu einem bestimmten Punkt war es zu früh, die AfD zu verbieten, weil eben noch nicht klar war, wie verfassungsfeindlich sie war. Wir erinnern uns, die AfD hat ja mal angefangen als so eine Art versprengte Extrem-FDP, mit extrem marktliberalen Ansichten, mit einer Hauptthese, dem Austritt aus der Europäischen Union und dem Austritt aus dem Euroraum, was ja zwar vielleicht ziemlich antiprogressiv ist, aber noch nicht verfassungsfeindlich. Und dass sich die AfD dann immer weiter auf den Weg nach rechts begeben hat, war eine Entwicklung. Und innerhalb dieser Entwicklung ist irgendwann der Punkt gekommen, wo es zwar verfasst, also wo die AfD zwar verfassungsfeindlich genug für ein Verbot war, aber gleichzeitig schon zu, ja, zu groß, um sie durch ein Verbot quasi wirklich ernsthaft zu besiegen.
Also zu der Frage, mit was mit den Sitzen passiert, ist ja zum Beispiel allein die Sache, ich gehe mal ganz stark davon aus, solche Sachen wie Stadtrats- oder Kreistagsmandate, die ja direkt gewählt werden, dass das alles gar nicht so ohne weiteres verschwinden kann, quasi. Also die Leute...
Nee, das bleibt.
Genau.
Direktwahl, Direktwahl.
Genau, und genauso ist es ja dann mit Sicherheit auch mit den Landtags- und Bundestagsgeschichten. Dann würden ja nur die Leute rausfallen, die irgendwie über Liste gezogen wurden, was... wenn ich mir das hier in Sachsen-Anhalt angucke, wie viele Direktmandate die gewonnen haben, weiß ich nicht, ob uns das weiterhilft. Aber das Ding ist ja auch, wenn die Partei verboten ist, kann sie sich so in dieser Form beim nächsten Mal nicht mehr zur Wahl stellen. Wenn die Partei verboten wird, weil sie verfassungsfeindlich ist, wird es definitiv nochmal einige Wähler verschrecken, die es definitiv gibt. In welcher Anzahl mag ich nicht beurteilen. Die AfD aus Protest wählen und die sich eigentlich eher zum bürgerlichen Lager zählen würden. Also gerade hier im Osten haben wir wirklich viele davon, wenn ich mich hier mit Leuten unterhalte. Und das Ding ist halt einfach, das würde genau diese Leute, denke ich, verschrecken. Das heißt, selbst wenn die AfD sich dann irgendwie als neue Partei wieder gründet, hätten sie immer dieses Stigma drauf und es wäre gar nicht so einfach für sie, dann irgendwie wieder aus dieser Ecke rauszukommen, in die sie ja nun mal völlig zu Recht gehören. Gerade halt auch mit so Leuten wie Höcke, der es sich nicht nehmen lassen wird, dann da irgendwie Redelsführer zu werden und zu sagen, jetzt erst recht. Gerade mit auch so Leuten, wir haben hier in Sachsen-Anhalt ja auch so einige, oder in Brandenburg, die letztes Jahr alles für Deutschland plakatiert haben, ja, die Losung der SA und solche Sachen. Das wäre halt einfach nochmal ein komplett öffentlich machen und quasi bescheinigen der Tatsache, dass sie zutiefst rechts sind von ihrem Gedankengut her und nicht auf dem Grundgesetz stehen. Und keine demokratische Partei sind. Und ich denke, dass das ihren Strukturen garantiert erstmal jetzt nicht so direkt schaden wird, aber ja, auf der anderen Seite ihrem Ansehen und ihrem Standing in der Bevölkerung mit Sicherheit.
Ja, aber darf ich daran vielleicht einen Gedanken anknüpfen, den ich tatsächlich im Zusammenhang mit auch dieser Corona-Demo, worum es ja eigentlich gerade noch ging, hatte, nämlich der Gedanke, was eigentlich wenn die alle nicht die AfD wählen, sondern wenn die alle einfach zu Hause bleiben, wenn es die AfD vielleicht nicht mehr gibt, wenn die AfD auch vielleicht einfach von sich heraus, das könnte ja auch passieren, ohne dass sie verboten wird, aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem strategischen Grund für die Rechten uninteressant wird, quasi wieder in die Bedeutungslosigkeit irgendwie verschwindet. Was, wenn die Leute einfach alle nicht wählen und sich quasi als nicht nur irgendwie außerparlamentarische Opposition oder als Opposition im Parlament oder wie auch immer formieren, sondern sich quasi als Systemopposition formieren, wir dann quasi statt steigenden AfD-Wählerzahlen oder Anteilen einfach schwankende, steigende, wie auch immer, Anteile von Nichtwählern sehen und dann irgendwann quasi einfach eine große Masse von Menschen haben, die beim System gar nicht mehr mitmachen, weil sie von rechts dagegen sind. Wäre das nicht viel schlimmer als eine AfD?
Das Ding ist doch, die AfD hat ja zum Großteil im Nichtwählerlager mobilisiert. Also viele der AfD-Wähler kommen ja daher oder sind eben enttäuschte Wähler der anderen Parteien, also auch der SPD, der Linken, gerade im Osten unglaublich viele Wähler der Linken sind zur AfD gewandert, was sich so rein logisch erstmal nicht erschließen mag. Also insofern weiß ich nicht, inwiefern es einen Unterschied zu vor der AfD machen würde, aber definitiv hat Politik insgesamt in den letzten Jahren es einfach nicht mehr geschafft, Menschen wirklich abzuholen, sagt man immer so schön. Und ich finde, das merkt man alleine an der Sprache von Politikern. Also es gibt einfach massenhaft Politiker, wenn die ihr Statement in die Kamera sagen, dann sitzt du da und bist am Ende ratlos. Was haben sie mir da gerade sagen wollen? A, vom Inhalt her, weil es sind viele schöne Worte und sehr, sehr wenig Inhalt. Und B, das ist das andere Extrem, unglaublich viele Worte, die kein Normalsterblicher versteht, weil es so eine Fachsprache einfach ist, dass jeder normale Mensch, der nicht mit diesen Themen täglich in Berührung ist, das Bedürfnis hat, erstmal das Wörterbuch rauszuholen und nachzuschlagen, was ihm da gerade erzählt wurde. Und das ist ja schon der kleinste Punkt, an dem es anfängt, dass man es nicht mehr wirklich hinbekommt, die Leute alleine mit der Sprache abzuholen. Und dann ist halt das nächste Präsenz vor Ort. Wir kennen das als SPD. Wir haben nicht mehr so die Ergebnisse, die wir mal hatten, dementsprechend auch nicht mehr so die Mandatsträger, die wir mal hatten. Und dann immer noch in der Fläche präsent zu sein. Also Sachsen-Anhalt ist kein kleines Bundesland und wir haben knapp über 10% geholt bei der letzten Landtagswahl. Also haben wir halt auch nur dementsprechend Sitze und mit diesen Sitzen dann ein komplettes Bundesland als Landtagsabgeordnete zu bespaßen. Wir haben für das gesamte Bundesland 3 Bundestagsabgeordnete. So, und dann zu versuchen, Politik noch in die Fläche zu bringen und für die Leute greifbar zu machen, ist halt gar nicht so einfach mehr.
Ja, ich möchte auch nochmal den Punkt der Sprache ansprechen. Da hat Bruno Kreisky vor langer Zeit etwas sehr Passendes gesagt. Er hat damals gesagt, ein Politiker sollte so sprechen, dass es der einfache Arbeiter versteht und der Hochschulprofessor nicht beleidigt ist. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Vielleicht sollten wir an der Stelle dann auch mal tatsächlich kurz darauf gucken, was denn tatsächlich verhandelt wurde war es der Mittwoch? Ich glaube, es war der Mittwoch. Ich bin mir gerade unsicher. Man mag es mir verzeihen, angesichts des Heimstudiums verschwimmen die Tage so ein bisschen. Und wir versuchen es mal so zu machen, dass es der einfache Arbeiter versteht und der Hochschullehrer nicht beleidigt ist. Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Also es ging im Kern um eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Das Infektionsschutzgesetz, muss man sich vorstellen, ist ein Gesetz, das es schon ziemlich lange gibt und einfach generell quasi Programme, Ideen, Vorgaben, Handlungen vorschlägt, was zu tun ist, wenn eine Pandemie, eine Seuche, wie auch immer, umgeht. Und um das ein bisschen auf Corona anzupassen, wurde das jetzt schon 2-mal in den letzten Monaten verändert. Und diese Woche das 3. Mal. Deswegen heißt es dann oder ist dann in den Nachrichten vom 3. Bevölkerungsschutzgesetz die Rede. So wird das dann genannt. Und geändert wird dann eben das Infektionsschutzgesetz. Und da gibt es die Möglichkeit oder die Handgabe, die Freigabe, dass der Gesetzgeber, also der Bundestag, im Prinzip sagt, die Landesregierungen sind grundsätzlich für den Infektionsschutz verantwortlich und für Maßnahmen, die im Sinne des oder die aus Gründen des Infektionsschutzes ergriffen werden. Und dann wird oder wurde bisher verwiesen auf die Behörden, die zuständigen Behörden tun das Notwendige. Das ist eine krasse Allgemeinklausel oder ein krasser Allgemeinsatz, ja. Also die zuständigen Behörden tun das Notwendige, kann man im Prinzip über alles sagen, was Behörden tun oder meinen tun zu müssen und wo sie auch immer meinen zuständig sein zu müssen. Und dieser sehr allgemeine Satz wurde jetzt eben quasi erweitert um eine Liste von Dingen, die Behörden von Ländern oder Landesregierungen konkret tun sollen, können, müssen, wenn es zu einer Zuspitzung der Corona-Lage kommt. Im Prinzip bedeutet das, was am Mittwoch passiert ist, in der faktischen Ausprägung der Corona-Maßnahmen, bedeutet das eigentlich keine Veränderung. Es bedeutet lediglich, so wie ich es verstanden habe, eine juristische Verschärfung, Feinschärfung, also quasi ein juristisches Leckerli im Sinne, dass die Juristen zufrieden sind, um das jetzt mal ganz pointiert auf die Spitze zu treiben. Also in den eigentlichen oder in den eigentlichen, wie die Corona-Maßnahmen gestaltet werden, ändert sich im Prinzip doch nichts. Und angesichts dieser Tatsache finde ich es schon erstaunlich, was daraus rhetorisch dann von der AfD und von der sogenannten Querdenken-Szene gemacht wird, dass da vom Ermächtigungsgesetz die Rede ist. Die Leute haben offenbar nicht verstanden, dass es immer schon die Ermächtigung des Gesetzgebers an die Exekutive gab, in bestimmten Bereichen, zu bestimmten Anlässen, in bestimmten Rahmen Verordnungen ergehen zu lassen. Und damit das die Exekutive darf, bedarf es einer Ermächtigung durch den Gesetzgeber. Das war immer schon so, es ist ein demokratisches Grundprinzip, das ist nichts Neues und erst recht nicht zu vergleichen oder zu verwechseln oder auch nur in die Nähe zu bringen mit dem Ermächtigungsgesetz von, jetzt muss ich die Jahreszahl, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, 1939, glaube ich, korrigiert mich 33. gleich, wenn ich das 33 schon, oh, okay, wie bin ich auf 39 gelandet, 33, stimmt, Entschuldigung, 33, mit dem ja de facto die Demokratie in der Weimarer Republik quasi formal aufgelöst wurde, ja, indem nämlich der Gesetzgeber sämtliche seiner Rechten und Pflichten an die Regierung abgegeben hat. Und genau das wurde am Mittwoch nicht getan, nicht mal im Ansatz. Im Prinzip wurde nur juristisch quasi verschärft, was im Gesetz steht, verfeinert, was im Gesetz steht. Man hat quasi auf die Vanillekipfel das Puderzucker noch draufgestreut, damit sie ein bisschen schöner aussehen, um mal im Kontext von Weihnachtsgebäck zu bleiben. Aber ansonsten ist da nicht viel passiert. Und es ist erstaunlich, was daraus rhetorisch von rechts gemacht wurde.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall absolut recht. Aber es ist ja nicht nur das. Der Bundestag und auch die Länderparlamente müssen ja jetzt die Pandemielage nochmal feststellen, bevor überhaupt sowas ergriffen werden darf. Und es muss doch auch alle 4 Wochen überprüft werden. Oder habe ich da irgendwas nicht richtig mitgekriegt? Also ich war die Woche auch in Quarantäne mit 2 Kleinkindern. Ja. Besteht die Chance, dass ich irgendwas nicht mitbekommen habe?
Es sind ein paar Detailregelungen noch, die noch ein bisschen darüber hinausgehen. Ja,
genau, aber die ja eigentlich dem Parlament mehr Mitspracherecht geben, genau, als es das bisher hatte. Deswegen ist es ja also so völlig absurd.
Ja, genau. Also man muss einfach festhalten. Und ich glaube, da gibt es eigentlich keine valide andere Deutungsmöglichkeit. Wenn man der Meinung ist, dass das Parlament mehr zu sagen haben muss bei den ganzen Corona-Maßnahmen. Und der Meinung ist ja die Querdenkenbewegung unter anderem auch eigentlich. Oder sie geben zumindest vor, das zu sein. Wenn man der Meinung ist, dass es zu wenig Einfluss der Legislative gibt, dass das Parlament zu wenig tut, zu wenig Kontrolle und alles gibt, dann ist dieses Gesetz vom Mittwoch definitiv kein Schritt in die falsche Richtung. Man kann argumentieren, das tut die FDP, das tut die Linke, das tun die Grünen und das tun in Teilen sogar auch die SPD. Man kann argumentieren, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist, der zu kurz ist. Man kann aber eigentlich unter keinen Umständen argumentieren, dass es ein Schritt in die falsche Richtung ist und dass dieses Gesetz bedeutet, dass das Parlament Kontrolle verliert. Das kann keiner behaupten, der sich damit beschäftigt hat. Und was du ansprichst mit den Fristen, ist unter anderem eben, dass die Verordnungen, da wurde aktuell häufig so die Praxis gefahren, naja, das Land macht halt diese Verordnung, lässt die dann halt irgendwie in Kraft, mal gucken, bis wann auch immer, verlängert die im Zweifel, wenn sich nichts ändert, wenn man nichts anderes machen will, dann verlängert man die einfach nochmal 4 Wochen, 6 Wochen, keine Ahnung, egal, passt schon. Oft haben die Länder keine Begründungen geschrieben für die Verordnungen, also quasi das nochmal ausführlich erläutert, ja, wie sie darauf kommen und was das alles bringen soll. Und das darf jetzt zum Beispiel nicht mehr sein. Also die Länder müssen ihre Verordnungen besser begründen, damit sie juristisch sicherer sind. Und sie müssen alle 4 Wochen diese Verordnungen erneuern und dürfen nicht einfach sagen, oh ja, wir schreiben einfach mal alles fort, bis uns irgendwas Besseres einfällt.
Ja, absolut. Also ich finde es einfach ein Unding, dass hier ein Vergleich zum Ermächtigungsgesetz gezogen wird von egal wem, ob es die AfD oder die Querdenkerbewegung ist oder wer auch immer. weil es nicht nur faktisch einfach völliger Schwachsinn ist, wie du schon gesagt hast, sondern auch inhaltlich einfach nur, da ist einfach der Unterschied so immens. Also es gibt ja keine Gleichheit zwischen diesen beiden Gesetzen und auch generell, wie du schon meintest, Ermächtigung. Gucken wir uns mal die Straßenverkehrsordnung an. Da wird mehr von Ermächtigungen gesprochen als von in irgendeinem anderen Gesetz. Und trotzdem leben wir noch in einer Demokratie. Und auch die Gleichschaltung der Presse hat noch nicht stattgefunden, auch wenn manche Rechte das vielleicht behaupten wollen. Das ist einfach nur unverschämt auf eine ganz abstrusen und perfiden Art. Und ich glaube, das dient vor allem dazu, auch Menschen, die nicht so viel Ahnung von Geschichte zu haben, auch einfach zu täuschen. Und wie wir sehen, haben ja anscheinend nicht viele, also viele Leute nicht so viel Ahnung von Geschichte. Wenn man sich zum Beispiel mal das Video von Jana aus Kassel anschaut, was ja gestern viral gegangen ist. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute sich entweder nicht mit Geschichte beschäftigen wollen oder sie nicht verstanden haben oder sie auch einfach nicht einordnen können. Und ich glaube, das ist in diesen Bewegungen und der AfD ein ganz großes Problem.
Das Ding dabei ist ein Stück weit weniger, dass die Geschichte nicht verstanden haben. Also es ist immer gefährlich, war es auch schon bei der NPD zum Beispiel, immer nur ungebildet oder Dummheit oder so zu unterstellen. Das Problem dabei ist schlicht und ergreifend ein psychologisches. Die befinden sich seit Monaten in ihrer eigenen Filterblase und bestätigen sich da permanent gegenseitig drin, dass sie absolut tapfere Widerstandskämpfer sind. Ja, wenn die Polizei sie freundlich mit Wasserwerfern berieselt, mehr ist ja nicht passiert, dann fühlen sie sich direkt schwer angegriffen und bestätigen sich auch da wiederum gegenseitig darin, dass das ein unglaublich schwerer Angriff gegen sie war. Und irgendwann kam halt dann relativ am Anfang ja schon mit den David-Sternen, auf den ungeimpft, glaube ich, drauf stand, dieser Vergleich mit den Verfolgten in der Nazi-Zeit. Und da drin, die bestätigen sich einfach immer wieder gegenseitig und selbst darin. Und ja, das ist halt relativ schwierig, weil alles, was von außen als Gegenrede kommt, wird direkt wieder als Bestätigung des selbst aufgebauten Weltbilds gesehen. Und das ist halt schon ziemlich tricky, ehrlich gesagt. Also das hat schon sektenhafte Züge.
Ich finde auch die Bezeichnung von Deutschland als Diktatur immer so absurd. Denn wenn das der Fall wäre, dann würde die Polizei wahrscheinlich nicht mit Wasserwerfern aufkreuzen, sondern dann hätten wir wahrscheinlich eher eine Situation, wie sie etwa in Weißrussland war. Das ist einfach absolut verharmlosend, finde ich.
Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, ja, kann man ja ruhig auch mal machen, die Polizei hat meiner Meinung nach in Berlin, so wie, zumindest soweit ich das gesehen und rezipiert gehört habe, völlig richtig reagiert. Also das ist übrigens der Einsatz, ja, für den letztlich Wasserwerfer auch vorgesehen sind, ja. Die Bilder von Wasserwerfern direkt gerichtet auf Menschen, die wir so im Kopf haben, wenn uns das Wort Wasserwerfer quasi hingeworfen wird, die sind ja eigentlich nicht das, wofür es gedacht ist. Jetzt wurde natürlich so ein bisschen darüber gelacht und auch kritisiert und sich gefragt, naja, was war das der richtige Umgang, die zu beregnen? Naja, aber letztlich muss die Polizei genau so vorgehen. Sie muss von der niedrigschwelligen Ermahnung, von der einfachen Aussage, die Demo ist jetzt beendet, bitte verlassen Sie diesen Platz oder diese Ecke der Stadt, muss sie immer weiter stufenweise quasi ihre Gewalt durchsetzen und eskalieren. Sie kann eben nicht gleich sofort mit dem Wasserwerfer auftauchen, so wie das zum Beispiel die vorherigen Wochen passiert ist gegen die Gegendemonstranten von Querdenken. Ja, da wurde ja der Wasserwerfer einfach mal zack quer durch die Straßenblockade gerichtet, dass die einfach gleich weg waren, sondern genauso ist es gedacht, die Polizei muss stufenweise quasi ihre Geschütze hochfahren und immer ganz vorsichtig sein und sobald sich anbahnt, dass eine Strategie klappt, muss die Idee fahren und darf nicht einfach aus Jux und Dollerei weiter eskalieren. Insofern muss man einfach mal sagen, die Polizei in Berlin hat am Mittwoch gezeigt, dass es doch geht. Umso erschreckender, dass es davor in Dutzenden Fällen, in Dutzenden Städten nicht gegangen ist, unter anderem ja auch in Berlin schon mehrmals nicht.
Ja, da hast du absolut recht. Also wie gesagt, wir kennen die Polizeibilder halt auch alle genau anders. Das war ja auch genau das, was in den letzten Wochen immer so für extreme Kritik gesorgt hat. Was in Berlin aber auch mit dafür gesorgt hat, und das möchte ich hier nochmal ganz explizit erwähnen, dass die Polizei eben die Wasserwerfer am Ende nicht in die Menge gerichtet hat, die sich ja ewig und 3 Tage dort nicht vom Fleck bewegt hat, obwohl sie dazu aufgefordert worden, die sich nicht an die Auflagen gehalten hat, obwohl sie dazu aufgefordert worden und die sich auch von der Beregnung durch die Wasserwerfer nicht hat stören lassen, ist ja die Tatsache, dass die ganz gezielt ihre Kinder in die ersten Reihen mitgestellt haben. Und das ist was, ich habe selber 2 kleine Kinder, da fehlen mir die Worte, wirklich. Da kann ich nichts mehr zu sagen, wie Leute auf die Idee kommen, Leute, die ja angeblich um die Sicherheit und Zukunft ihrer Kinder besorgt sind und deswegen all das machen, ihre Kinder zu so einer Demo nicht nur mitzunehmen, sondern sie dort in die erste Reihe zu stellen. Und es sind ja mittlerweile auch aus diesen Chats Screenshots aufgetaucht. Man hat sich darin wirklich detailliert darüber ausgetauscht, die Kinder als Schutzschilde zu benutzen, damit die Polizei nicht stärker gegen diese Leute vorgeht. Und das zeigt, finde ich, schon allein das Niveau, auf dem man sich da bewegt.
Das sind Terroristentaktiken, ne? Nur mal so am Rande. Also das macht man ja, ich sag mal, im islamistischen Terror nicht anders, dass man sich immer möglichst mit Frauen und Kindern umgibt, um irgendwie sich quasi zu schützen vor dem Eindruck, dass man unzivilisiert sei, vor dem Eindruck, dass man eine Terrororganisation sei, aber auch vor konkreten, direkten Angriffen. Es ist ja eine Taktik, die eigentlich aus diesem Bereich quasi bekannt geworden ist, sag ich jetzt mal.
Was an Ironie gerade irgendwie nicht zu überbieten ist. Ja, weiß ich, ist aber halt einfach, also diese Leute hier jetzt von diesen sogenannten Querdenkerbewegungen und alles, schreiben sich ja explizit auf die Fahne, dass sie ihre Kinder schützen wollen, dass sie die Bildung sichergestellt haben wollen, nehmen dann ja aber augenscheinlich ihre Kinder aus Schulen und Kindereinrichtungen, in denen sie Bildung erfahren, um sie dort mit hinzuschleppen, um sich hinter ihnen zu verstecken. Und das ist halt nicht nur verlogen, das ist halt auch jämmerlich.
Aber da erfahren sie ja, im Selbstbild dieser Leute ist das ja dann quasi die falsche Bildung vom falschen System, nicht? Das ist ja, das muss man auch mitdenken. Man muss schon anerkennen jetzt bitte nicht im positiven Sinne verstehen, aber man muss auch einfach anerkennen und akzeptieren, dass zumindest die Leute, die wirklich so weit gehen, ihre Kinder damit auf die Bühnen zu schleppen, dass die auch ein Stück weit ein abgeschlossenes Weltbild haben. Ja, also auch wenn wir jetzt über die reden, ist das natürlich Teil des Systems. Und auch wenn die Presse darüber berichtet, ist das natürlich Teil des Systems. Und wenn man da so ein abgeschlossenes Weltbild hat, dann lässt sich damit auch nicht mehr umgehen und umso schlimmer, oder da lässt sich damit eben nicht mehr quasi auf einer Ebene agieren. Ja, da kann ich dann nicht mehr drauf zugehen auf Leute und sagen, lasst uns doch mal drüber reden, was euch stört und was man anders machen könnte, weil es geht einfach nicht mehr, da prallen 2 verschiedene Welten aufeinander. Und deshalb, unter anderem deshalb, finde ich es auch gerade so schlimm, wenn immer noch gesagt wird, naja, aber man muss ja gucken, da sind ja auch, was weiß ich, normale Leute dabei und wir müssen die Sorgen und Nöte der Bürger ernst nehmen, immer und immer wieder. Ich glaube, es ging jetzt fast in jeder Folge bisher darum bei uns. Das ist noch ein Argument zu sagen, nee, die Sorgen und Nöte dieser Bürgerinnen und Bürger, die sich völlig verabschiedet haben von einem gemeinsamen Agreement darauf, wie denn die Welt zumindest so in groben Zügen funktioniert. Die Sorgen dieser Bürgerinnen und Bürger kann man nicht mehr ernst nehmen, weil sie nicht mehr in dieses System als Input reinkommen überhaupt. Ja, die wollen ja gar nicht von diesem System ernst genommen werden. Insofern braucht man das auch gar nicht versuchen und braucht man darauf auch gar nicht Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, wichtig ist es, eine vernünftige Corona-Politik zu machen, eine transparente Corona-Politik zu machen, weil dann holt man sich diejenigen ins Boot, die jetzt nämlich da stehen, und davon gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, im Prinzip mich eingeschlossen, die sagen, Ja, diese Querdenker, das sind die größten Honks, aber man muss sich ja nicht wundern, wenn bei der Corona-Politik auf der anderen Seite so viel Mist gebaut wird, so viel Unverständnis aufkommt, so viel, was offensichtlich auch einfach jeglicher Logik widerspricht, ja. Ja, nee, mach du ruhig. Wir gehen sonst gleich die Sätze aus.
Nein, alles gut. Nur zum Thema, was bei der Corona-Politik alles schiefläuft. Also, wie gesagt, ich war jetzt die Woche mit zwei Kleinkindern in Quarantäne. In der Kita meiner Kinder gab es einen Corona-Fall. Und verrückterweise war mein eines Kind in Quarantäne, mein anderes Kind, das zusammen mit dem anderen Kind zusammen in einem sie schlafen in einem Zimmer direkt nebeneinander. Die spielen logischerweise den ganzen Tag miteinander und kuscheln miteinander. Ein Kind in Quarantäne, eins nicht. Ich habe beide zu Hause behalten. Und ganz wundervoll war, als ich dann am Freitag war es, glaube ich, einen Brief aus dem Briefkasten zog, mit dem, also als Einwurf einschreiben, mit dem Einwurfdatum 19.11., in dem drin stand, dass wir vom 10. bis 18.11. in Quarantäne waren. Das war dann unsere Quarantäneanordnung. Einen Tag, nachdem unsere Quarantäne geendet hat. Also seine, theoretisch. Ich war ja eigentlich nicht in Quarantäne. Und das ist halt völlig Banane. Also das kannst du halt keinem mehr erklären. Ja, die Ämter sind total überlastet, aber jetzt mal im Ernst, den Brief hätten sie sich dann halt auch einfach sparen können. Weil wir haben den bekommen, als alles schon gut war. Ich habe das Ding ausgepackt und habe erstmal einen Herzinfarkt gekriegt, weil ich gedacht habe, wir haben direkt die nächste Quarantäne an der Backe. Also es läuft halt auch einfach nicht. Das gehört zur Wahrheit eben mit dazu.
Ja, und das reiht sich ein in Geschichten wie die von den Schulfiltern, wo man hört, vernünftige Filter für alle Schulen in diesem Lande würden, manche sagen 1 Milliarde, manche sagen 2 Milliarden, aber die Zahlen in anderen Hilfspaketen, die besprochen wurden, die Autoindustrie hat diese Woche wieder 4 Milliarden bekommen. Also, Entschuldigung, aber 2 Milliarden für deutsche Schulen müssen drin sein, wenn man denn unbedingt möchte, dass die offen bleiben. Eine ähnliche Geschichte ist das mit dem Bahnfahren, was sich der Bund diese Woche geleistet hat. Dass es ein Schreiben vom Innenministerium gab, dass Bundesbedienstete für Dienstreisen einen zweiten Sitz bei Reisen mit der Deutschen Bahn bezahlt bekommen. Und wenn man sich dazu die Pressekonferenz, die Bundespressekonferenz anschaut, wo an der Stelle Grüße an Thilo Jung, nachgefragt hat, wie das denn eigentlich alles zustande kommt, wo man dann die Antwort vom Verkehrsministerium kriegt, nee, Bahnfahren ist natürlich nicht gefährlich. Und die Antwort vom Innenministerium lautet dann, ja, das Innenministerium muss sich ja als Arbeitgeber quasi der Bundesbediensteten verstehen und auf die Sicherheit der Bundesbediensteten achten. Was ja zwischen den Zeilen so viel heißt wie, ja, für das gemeine Volk ist das Virus nicht gefährlich in Bus und Bahn. Aber für die Bundesbediensteten nehmen wir die Sache mal ernst und kaufen denen den zweiten Sitzplatz. Und das kriegen die Leute ja mit. Solche und, ich sag jetzt mal, ähnliche Geschichten, die im Prinzip alle so aufgebaut sind, wo einfach die Dinge nicht zusammenpassen, wo jeder beim Draufgucken sieht, aha, Schwachsinn, sowas kriegen die Leute ja mit. Und sowas ist halt einfach kontraproduktiv für die Gesamtsituation in diesem Land. Und eigentlich ist es angesichts dieser ganzen Geschichten erstaunlich, dass die Zahl derer, die Maßnahmen grundsätzlich unterstützt, nur, ich glaube, um 10% zurückgegangen ist gegenüber dem Frühjahr. Also diese Zahl der Leute, die in den Umfragen sagen, ja, die Corona-Maßnahmen sind im Großen und Ganzen angemessen. Die lag im Frühjahr bei 80% und liegt jetzt bei 70%. Und das ist eigentlich das größte Wunder. Und da hat jemand hat zusammengefasst, vielleicht sind die Menschen in diesem Land doch alle ein ganzes Stück schlauer, als viele Politiker denken und als auch viele Medien denken.
Vielleicht mag Leon als Schüler ja mal was zu dieser ganzen
Corona-Geschichte sagen. Ja, genau, bitte.
Genau darauf wollte ich jetzt nochmal zu sprechen kommen. Du, Katharina, hast ja vorhin erzählt, dass deine eine Tochter anscheinend nicht in Quarantäne musste, obwohl sie die ganze Zeit mit der anderen gespielt hat und so weiter. Und dasselbe sieht man auch in den Schulen. Zum Beispiel in meinem Landkreis ist es mittlerweile so. Das ist aber anders als vor den Herbstferien. Wenn einer meiner Mitschüler krank wird und Corona bekommt und dann in Quarantäne kommt, müssen wir mittlerweile nicht mehr in Quarantäne, auch wenn wir neben dem gesessen haben, 10 Stunden lang, weil laut dem Gesundheitsministerium reicht die Stoffmaske, um uns davor zu schützen. Ich weiß nicht, wovon das Gesundheitsministerium da ausgeht, aber bei uns ist es so, wir haben gemischte Klassen, also wir haben gemischte Kurse, das heißt, ja, ich denke, jeder kennt das Kurssystem, die Klassen werden untereinander gemischt und auch wenn wir nur noch die Hälfte der Schüler sind, wir mischen uns ja auf dem Schulhof trotzdem, da ist übrigens auch Maskenpflicht, aber der Abstand muss nicht eingehalten werden und ich kann da nicht so ganz die Regelungen verstehen, warum wir nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn unser Sitznachbar Corona hat, sondern anscheinend lieber alle anderen noch mit anstecken sollen. Und da, also das kann ich mir einfach nicht erklären. Und auch weil du das vorhin angesprochen hattest mit diesen Lüftungsanlagen, das sehen ja nicht, also das sehen ja auch Schüler. Und wir gehen ja auch irgendwann wählen. Also die 13, die meisten dürfen ja wählen gehen. Und also was soll ich denn da denken? Also da, das kann mir einfach keiner erklären, warum dann zum Beispiel die Autoindustrie so unterstützt wird, aber die Schüler, die jetzt die ganze Zeit in die Schule gehen müssen, weder Masken gestellt bekommen, noch eine Lüftung gestellt bekommen, sondern stattdessen 20, also nee, nicht 20 Minuten, sondern 45 Minuten bei geöffnetem Fenster da sitzen müssen, dann am Ende alle krank sind, weil sie die Grippe haben, aber trotzdem in die Schule kommen müssen. Und das kann, beim besten Willen, kann ich das nicht wirklich nachvollziehen.
Ich möchte auf eine deiner Fragen antworten, zumindest was ich glaube, was die Antwort ist. Die Antwort auf die Frage, warum du nicht in Quarantäne musst, wenn dein Mitschüler positiv getestet wurde, ist, weil die Zahlen der Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Klassen, Schulen, wie auch immer, in Quarantäne so klein wie möglich bleiben soll, damit die Erzählung von wir halten die Schulen und Kindergärten auf erfolgreich ist. Also, ich will das jetzt, das klingt jetzt vielleicht, also ich will das jetzt nicht als große Verschwörung verkaufen, aber es ist ja schon eines der angestrebten Ziele, dass die Schulen und Kindergärten eben gerade aufbleiben sollen. Und da wurde dann auch viel mit Zahlen argumentiert, ja, dass die Ministerpräsidenten haben in der Woche gesagt, ja, es sind ja nur irgendwie im unteren Promillebereich überhaupt Schüler und Lehrer bloß in Quarantäne. Andere sagen, naja, aber eigentlich gibt es an jeder Schule mindestens ein, zwei Fälle. Also das Virus verbreitet sich eben gerade schon auch durch Schulen. Und damit die Schulen nicht komplett lahmgelegt werden und man diese Politik der offenen Schulen wieder begraben muss, werden natürlich die Quarantänezahlen im Prinzip gering gehalten. So würde ich das interpretieren.
Ja, also da hast du, schätze ich mal, recht, weil zum Beispiel bei mir in Hessen nächstes Jahr sind Kommunalwahlen, um genau zu sein, in 4 Monaten. Und da macht es natürlich ein besseres Bild, wenn man zeigt, wie toll man agiert hat und alles Mögliche. Aber um mal ehrlich zu sein, es ist ja eben genau das Gegenteil. Es ist eben nicht toll agiert, sondern man riskiert die Gesundheit der Schüler und Lehrer, die ja nun mal auch nicht alle in einem Top-Alter und top-fit sind. Riskiert man für seine Politik und das ist einfach nur dreckig, um es mal so zu sagen. Es ist einfach, also die Leben bzw. die Gesundheit der Schüler ist einfach egal und kann dann geopfert werden, um möglichst gutes Wahlergebnis zu bekommen. Und das kann es eigentlich nicht sein, meiner Meinung nach.
Ich kann dazu auch noch mal von hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also verrückterweise war der Test meines Sohnes dann 2 Wochen nach dem letzten Kontakt mit dem betroffenen Erzieher und einen Tag vor Ende der Quarantäne. Ich habe dann gleich zu Beginn, am ersten Quarantänetag, mehrfach versucht, im Landratsamt hier auf der Corona-Hotline jemanden zu erreichen. was technisch unmöglich war. Ich habe mir da auch bei Twitter schön Luft gemacht, dass ich mehrfach in der Warteschleife hing mit der Ansage, dass ich gleich dran bin. Und als ich dann dran war, bin ich mit dem Text, dass man erst ab 8 zu sprechen ist, aus der Warteschleife geflogen. Es war zu dem Zeitpunkt logischerweise schon nach 8, zum Teil Stunden nach 8, weil ich habe es ja mehrfach probiert. Bin dann irgendwann bei einer Mitarbeiterin vom amtsärztlichen Dienst, war es glaube ich, gelandet, die am Anfang noch sehr nett war und mir auch alle Fragen beantworten wollte, sofern sie sie beantworten kann, weil sie ja nicht direkt damit betraut ist und so weiter und so fort. Das Ende vom Lied war, je mehr Fragen ich gestellt habe, desto unhöflicher wurde sie, weil ich eben auch gefragt habe, wie kann es sein, dass er den Test erst nach 2 Wochen hat? Naja, wir wollen, dass die Kinder wieder negativ sind. Also wir wollen sicher sein, dass sie negativ sind, wenn sie in den Kindergarten gehen. Sie sagt, ja, aber wir sind ja jetzt alle nicht weiter in Quarantäne und mein Mann bekommt zum Beispiel keinen Krankenschein für die Berufsschule, wenn er keine Quarantäneanordnung hat und er ist nun mal nicht erkältet oder was. Also gibt ihm auch keiner einen Krankenschein. Ja, das wäre halt so, so sind die Richtlinien, man hält sich nur an die Richtlinien. Aber man geht ja aktuell auch davon aus, dass alle Kinder positiv sind. Was sich dann halt noch weniger erschlossen hat, weil wenn man davon ausgegangen ist, dass alle betroffenen Kinder positiv sind, weil eben im Kindergarten der Abstand nicht eingehalten wird, weil die Erzieher mit den Kindern kuscheln, weil man dort keine Masken auf hat, weil das auch überhaupt gar nicht geht, dann hätten wir eigentlich als Familie alle komplett in Quarantäne gemusst. Und das hat sich null erschlossen. Und der einzige Grund, so zumindest die Aussage meiner Hausärztin, die ich echt nicht in den Verdacht stellen würde, Corona-Leugnerin zu sein, warum dieser Test so spät gemacht wurde, damit er eben nicht positiv ist. Damit man ja keine hohe positive Zahl auch noch im größten Kindergarten unserer Stadt hat.
Die Grenzen, also nicht alle, aber viele Maßnahmen und viele Regelungen, wie ihr das gerade beschrieben habt, sind im Prinzip einfach im Kern weltfremd. Ja, dieses, ich kann da nicht in Quarantäne oder ich werde nicht in Quarantäne geschickt, obwohl mein Sitznachbar positiv getestet wurde, oder ich kriege keine Quarantäne für die ganze Familie, weil irgendwer versucht, dass der städtische Kindergarten offen bleibt oder was auch immer. Das ist letztlich weltfremd und es deutet für mich letztlich schon darauf hin, dass man eben sich keinen Plan gemacht hat, diese Corona-Pandemie in irgendeiner Weise umfassend einzudämmen, sondern halt immer nur mit verschiedenen Werkzeugen an verschiedenen Stellen, allerdings unkoordiniert quasi versucht, irgendwie ja, zu werkeln. Und dass das letztlich dazu führt, dass die Akzeptanz der ganzen Maßnahmen sinkt, ist klar. Und dass es aber leider auch dazu führt, dass die Maßnahmen nicht so wirkmächtig sind, wie sie sein könnten, ist auch klar. Man überlegt sich mal, sollte sich mal überlegen, ja, Deutschland steht ja jetzt schon eigentlich nicht schlecht da in der Corona-Pandemie, wenn man es international vergleicht. Man könnte sich ja mal überlegen, wie das eigentlich wäre, wenn bei den ganzen Maßnahmen noch ein bisschen mehr Sinn und Verstand hinterstände, dann würde es uns vielleicht schon besser gehen und dann würde vielleicht, das ist ja eigentlich immer der ganze Haken an der Sache, dann würden es vielleicht auch einige Branchen schon wieder möglich machen, mehr zuzulassen. Ja.
Ja, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja bei uns in Sachsen-Anhalt mit der CDU jetzt auch nicht unbedingt das leichteste los als Koalitionspartner gezogen. Wir haben ja auch während Corona Schlagzeilen gemacht, weil bei uns gab es ja Corona zwischendurch quasi nicht. Deswegen gab es ja bei uns auch keine Bußgelder für Maskenpflicht, weil sich bei uns alle ganz toll daran gehalten haben. Wie toll sich alle daran gehalten haben, hat man gesehen, wenn man in Magdeburg mal einen Blick, und da hat schon von außen reingucken, in die Straßenbahn gereicht. Nämlich gar nicht. Schlicht und ergreifend, aber man hat halt auch den Ordnungsbehörden keinerlei Handhabe gegeben. Also sprich, unser Ministerpräsident hat da ja sehr früh sehr klare Linien gezogen. Nicht unbedingt zu unserer Freude, aber unsere Ministerin für Gesundheit und Soziales hat zum Beispiel jetzt diese Woche einen Brief an, ich nehme an, alle Kindergärten im ganzen Land verteilt. Zumindest haben wir ihn erhalten, wo sie auch nochmal, das fand ich erstmal wichtig, allen Eltern dafür gedankt hat, dass sie durchgehalten haben und auch nochmal erklärt hat, was bis jetzt gemacht wurde. Wir konnten ja auch durch die niedrigen Fallzahlen, gerade eben auch in Sachsen-Anhalt, im Sommer in den Kindergärten mal in den Regelbetrieb zurück. Also, dass die Kinder sich auch aus verschiedenen Gruppen wieder mischen konnten beim Spielen draußen auf dem Hof. Dass das jetzt halt leider nicht mehr der Fall sein wird. Und hat halt auch einfach darum gebeten, weiter mitzumachen. Und dazu gehört halt dann auch, dass du dein Kind zu Hause lässt, wenn es eben Erkältungssymptome hat. Und ich finde das total cool, dass sie diesen Brief da geschrieben hat. Das Problem ist aber, dass etliche Eltern, die ich kenne, ihre Krankheitstage, die sie für die Kinder im Jahr haben, schon beim Lockdown im Frühjahr aufgebraucht haben und eigentlich jetzt für die Erkältungszeit schon gar keine mehr haben. Weil diese Zahl nochmal hochzusetzen, hat man halt meines Wissens nach auch nicht getan, was einfach für die Realität, mindestens mit Kleinkindern, absolut nicht zutreffend ist. Und auch bei Schulkindern, die trotzdem noch betreut werden müssen, also gerade Grundschulkinder, kannst du ja immer noch nicht allein zu Hause lassen, sieht das halt nicht anders aus. Und wir haben ja halt auch Kindergärten gehabt, die waren am Anfang so panisch, die haben die Kinder nicht mal mit laufender Nase angenommen. Das tut mir, also ich weiß nicht, inwiefern ihr jetzt irgendwie da schon Erfahrungen mit habt, aber das haben die fast alle den ganzen Winter über laufende Nasen.
Ja, es ist halt auch so, ne? Es wird auch viel immer von Eltern vorausgesetzt, was ja gar nicht gegeben ist, dass die so viel, ich sag jetzt mal, tatsächlich Freiheit in ihrem Beruf haben, die ja eigentlich gar nicht da ist, einfach. Quasi nach dem Motto, ja, dann.
Bei uns in Österreich ist ja jetzt wieder sozusagen der Worst Case eingetreten und alle Schulen und Kindergärten sind geschlossen oder nicht ganz, könnte man sagen. Man sagt ja, die Pflichtschulen und die Kindergärten sind offen, aber nur für die, die es brauchen. Und dann heißt es von Arbeitgeberseite, zumindest von manchen immer, ja, das würde schon passen, die Kinder kann man ja trotzdem in die Schule schicken. Und dann kommt es tatsächlich dazu, dass die Arbeitgeber es ihren Angestellten verbieten, Homeoffice zu machen, weil die Kinder ja in die Schule gehen können tatsächlich. Und hier hat man trotzdem eine sehr ungesunde Situation geschaffen, meiner Meinung nach. Und auch die Eltern, die jetzt zu Hause im Homeoffice sind mit ihren Kindern, das sind viele ziemlich überlastet, was man so an Berichten gehört hat. Das hat auch nicht viel besser als im ersten Lockdown funktioniert, meiner Meinung nach.
Ja, also so zur Lebensrealität mit Kleinkindern oder Kindern insgesamt im Lockdown oder im Homeoffice. Es ist schlicht ein Gerücht, dass es gut funktioniert, seine Kinder den ganzen Tag zu betreuen und gleichzeitig zu arbeiten. Es geht einfach nicht. Also ich weiß nicht, ich hatte dann die Woche ein paar Fristen einzuhalten und so. Das heißt, ich musste dann 2 Tage wirklich komplett durchziehen, weil es ansonsten gar nicht gegangen wäre. Also das bedeutet, ich habe 2 Tage halt im Prinzip durchgearbeitet, um meine Fristen zu wahren. Und das war dann auch wirklich Knack auf Knirsch, weil ich die Woche davor eben meine Kinder betreut habe. Und die fanden das wiederum überhaupt gar nicht lustig, als ich dann 2 Tage lang gesagt habe, nee, ihr geht jetzt spielen und zwar nach Möglichkeit miteinander, ohne euch zu streiten, weil Mama muss arbeiten. Allein der Versuch, eine E-Mail zu beantworten, kann sich dann mal eben auf eine Dreiviertelstunde hinziehen. Und das nicht, weil die Antwort so schwierig ist, sondern weil du zu nichts kommst. Und da frage ich mich halt auch, wer solche Sachen dann anordnet. Also ich weiß nicht, die haben das halt wahrscheinlich selber nie gemacht, haben entweder keine Kinder oder haben Kindermädchen oder einen Partner, der zu Hause ist und nichts anderes zu tun hat, als sich um die Kinder zu kümmern oder die Großeltern mit im Haus oder so, ich weiß es nicht. Oder Bilderbuchkinder, also mit meinen funktioniert es auf jeden Fall nicht.
Ich stelle mir gerade vor, wie Katharinas Kinder eines Tages diesen Podcast hören, sich danach bei ihrer Mutter beschweren gehen und sagen, Mama, waren wir etwa keine Bilderbuchkinder? Nein, Spaß am Rande. Mir fiel da ein Bericht ein, den ich mal vor vielleicht schon ein Jahr her oder so gesehen habe, wo es darum ging, dass Familie und Beruf, wie es ja immer so schon heißt, auch bei Politikern schwer unter einen Hut zu bringen sind. Also es wird zwar gerne zum Beispiel über Frau von der Leyen gewitzelt und ihren 7 Kinder, aber Fakt ist, dass der Alltag als Politiker natürlich auch nicht unbedingt sehr kinderfreundlich ist. Mit Nachtsitzungen, Pendeln zwischen Berlin und Wahlkreis, dem vollen Terminkalender, den sehr flexiblen Zeiten und dass man einfach nicht schlecht sagen kann, ja, ich muss jetzt aber mal quasi, ich habe jetzt gerade Familie mal. Und dass es deshalb natürlich dazu kommt, dass bei Gesetzen jeglicher Art, also jetzt nicht unbedingt nur speziell in der Familienpolitik, sondern bei Gesetzen jeglicher Art die Perspektive derjenigen fehlt, die tatsächlich wissen, was es heißt, Kinder zu haben und ja, quasi Familie und Beruf, wie es so schön heißt, immer unter einen Hut zu bekommen. Weil diese Perspektive fehlt, das ist das, was du gerade beschrieben hast. Haben die alle keine Kinder? Haben die alle keine Ahnung? Wahrscheinlich ist es das, ja. Strukturell gesehen sind da wenig Menschen, die tatsächlich den Alltag leben mit Kindern, den die durchschnittliche Familie in Deutschland führt.
Wobei ich genau dazu die Woche für den Demo, also die Zeitung der SGK, einen Artikel geschrieben habe für unseren Landesteil Sachsen-Anhalt, dass meiner Meinung nach zum Beispiel die Vereinbarkeit von kommunalpolitischen Mandaten durch das Hinzugewinnen der Perspektive der Online-Arbeit, gegen die sich ja viele vorher gesträubt haben, also nicht nur Verwaltungen haben sich dagegen gesträubt und tun dies zum Teil auch immer noch, sondern auch Mandatsträger, wenn man mal ganz ehrlich ist, dass genau das eben dazu beitragen kann, gerade auch Kommunalpolitik für junge Frauen vor allem attraktiver zu machen, weil das ist halt das, was ich jetzt auch merke, die Arbeit tagsüber mit den Kindern ist das eine. Solche Videoschalten hast du ja dann meistens abends. Und dann ist einfach der Vorteil, ich mache halt im Zweifelsfalle die Kamera aus und sitze dann halt hier und schmiere nebenbei die Frühstücksbrote für meine Familie oder so. Oder bereite halt dann nebenbei ein bisschen das Abendessen vor oder all solche Sachen. Also ich kann trotzdem noch am Familienleben teilhaben, ganz anders, als ich das so manchmal könnte. Und wenn ich mir dann halt überlege, wenn man sowas eben zum Beispiel, das war halt Perspektive Kommunalpolitik, ich bin hier ja auch Stadträtin, überträgt, dann ist es eben trotzdem noch möglich, dass du deinen Kindern den Gute-Nacht-Kuss geben kannst. Das alleine, das klingt immer so banal, aber das ist, wenn man Eltern ist, wirklich total viel wert, den Kindern nur wirklich Gute-Nacht sagen zu können. Und du hast ganz anders das Gefühl, teilhaben zu können und du bist halt vor Ort, wenn irgendwas ist. Und insofern denke ich, dass uns die Pandemie ja in solchen Punkten gerade enorm zurückwirft, aber dass gerade der Zugewinn dieser digitalen Perspektive vor allem für Mandatsträger und Mandatsträgerinnen eine unglaubliche Bereicherung darstellt, meiner Meinung nach zumindest. Vielleicht könnt ihr das ja mal ein bisschen aus eurem Alltag nochmal schildern.
Ja, ich hätte jetzt auch gefragt, Daniel, Leon, wie nehmt ihr das wahr? Bereichert euch die digitale Perspektive im Bildungsbereich, was ja ein ganz anderer Bereich jetzt wieder ist?
Also bei mir muss ich tatsächlich sagen, es ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung, vor allem mit den vielen Konferenzen, was sonst nicht gegeben gewesen wäre, auf jeden Fall. Wir haben jetzt zum Beispiel zum ersten Mal in diesem Schuljahr Hausaufgaben digital bekommen, obwohl wir noch Präsenzunterricht in der Schule hatten. Das ist auch eine Sache, die über diese Zeit hinaus wahrscheinlich so bleiben wird. Also ich glaube schon, dass diese Zeit auch im Hinblick auf die Digitalisierung Spuren hinterlassen wird.
Ja, also ich bin da sehr gespalten in diesem Thema, weil auf der einen Seite, also man muss erstmal dazu sagen, meine Schule ist generell sehr fortschrittlich. Also wir sind eine Technikschule und wir machen sowieso alles online. Ich bin in der Tablet-Klasse, das heißt, ja, wie gesagt, ich habe halt ein Tablet und Hausaufgaben, alles Mögliche machen wir sowieso online. Von daher war jetzt der Schock, in den Lockdown zu gehen, nicht wirklich groß. Und wir haben das auch gut gemeistert. Allerdings muss man auch sagen, dass ich jetzt vor allem in den letzten 2 Wochen sehr die Nachteile zu spüren bekomme. Das hatte ich lustigerweise mit Daniel auch auf Twitter geschrieben. Mein Mathe- und Chemielehrer sind beide in Quarantäne. Das heißt, wir haben Vertretungslehrer. Diese Vertretungslehrer kommen nicht von unserer Schule. Diese Vertretungslehrer haben keine Ahnung, wie sie mit online umgehen sollen. Und deswegen verhaue ich mir gerade meine Mathe- und Chemienote, obwohl ich im Prinzip nichts für kann, weil ich einfach nicht das beigebracht bekomme von den Lehrern, wie es hätte sein können im Präsenzunterricht. Und ich glaube, dass das einfach nicht gut ist. Ich glaube, man hätte, und ich glaube, die Meinung teilt ihr auch alle, man hätte viel mehr investieren müssen in Digitalisierung, auch jetzt im Sommer, wo man konnte es ja absehen, dass diese zweite Welle kommen wird, und sie ist auch gekommen. Und deswegen auf der einen Seite ist es zwar eine Bereicherung vielleicht für die Zukunft, dass die nächsten Jahre so sein werden, dass man mehr auf digitalen Unterricht legt. Zum Beispiel toll fand ich, dass als unsere Lehrerin krank war, hat sie sich einfach online dazu geschaltet und dann konnten wir den Unterricht trotzdem machen. Toll in dem Sinne von, da ich mein Abitur mache, ist es wirklich schön, Unterricht zu haben, sonst schafft man den Stoff einfach gar nicht. Und in dem Bereich ist es sicherlich sinnvoll, aber ich merke schon auch die Nachteile von Lehrerausfall, Lehrer, die sich nicht auskennen mit der Technik, auch Schüler, die sich nicht auskennen mit der Technik oder die auch einfach kein Geld haben für die Technik. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ziemlich zweischneidiges Schwert und wird sowohl Vor- als auch Nachteile für uns Schüler bringen, auch in Zukunft. Ja.
Dann gehe ich vielleicht mal noch ein bisschen auf die zweite Seite des Schwertes ein. Und muss gerade so ein bisschen, wie ihr darüber redet, an die Umfrage der Universität Münster denken, die ich diese Woche quasi ins E-Mail-Postfach bekommen habe. Also eins kann man jedenfalls der Universität nicht vorwerfen, dass sie nicht den ganzen Corona-Prozess und die ganzen Digitalisierungsversuche und digitale digitale Hochschule, dass sie das nicht wissenschaftlich und umfragetechnisch reflektiv begleiten, das kann man jedenfalls den Leuten nicht vorwerfen. Denn wir haben jetzt schon, ich glaube, 4 oder 5 Umfragen bekommen zu dem Thema durch die Universität von verschiedenen Stellen, verschiedene Studien, verschiedene Vorher-Nachher-Vergleiche, auch was auch immer, alles Mögliche. Und eine dieser Umfragen war wieder letzte Woche quasi stand an. Und ein schöner Moment war, wo dann die Frage kam, wodurch lassen Sie sich im Vergleich zum Präsenzunterricht bei dem Arbeiten zu Hause, quasi Homeschooling oder Home University, wie auch immer, ablenken? Da waren dann so Sachen nach dem Motto, also quasi, dass man sich eben, wenn man zu Hause lernt, durch Mitbewohner ablenken lässt oder dass man möglicherweise durch Straßenlärm abgelenkt ist, durch private Dinge, die man eben in der Wohnung hat und in der Uni sonst nicht hätte. Und dann war da das klassische Feld quasi am Ende der Liste Sonstiges zum selber eintragen. Und ich habe mich so ein bisschen genötigt gesehen, reinzuschreiben, naja, also Hauptablenkung in diesem Moment ist die einstündige Umfrage, an der ich hier gerade teilnehme, wo ich mich frage, warum mache ich das eigentlich, weil es kostet mich eine Stunde oder eine halbe Stunde oder so meiner kostbaren Zeit. Und so ein bisschen in die Richtung geht so ein Gedanke, den ich habe, naja, es mag möglicherweise in manchen Bereichen auch schlecht sein, wie jetzt eben mit Digitalisierung an Schulen und Universitäten umgegangen ist. Für die Zukunft werden viele Leute auch vor allen Dingen schlechte Erfahrungen mit dem Thema im Kopf behalten, werden viele Schulen vielleicht, viele Eltern, Lehrer, Schüler auch eher zurückschrecken vor den Möglichkeiten der Digitalisierung. Ich habe das ganz stark gemerkt, als dann die Frage kam, welche Elemente des Online-Semesters oder der Online-Universität erwarten Sie, dass die fortgesetzt werden in Zeiten, in denen die Corona-Pandemie nicht mehr präsent ist. Und ich habe eigentlich bei fast allen Elementen, die dort aufgeführt waren, angekreuzt, dass ich es absolut nicht erwarte und mir absolut erhoffe, dass das alles wieder quasi Schnee von gestern wird und alles wieder so wird wie vorher. Und nicht aus einer Perspektive, weil ich jetzt grundsätzlich gegen Digitalisierung und gegen neue Ansätze bin, sondern weil das einfach alles fürchterliche Erfahrungen waren damit. Ja, es geht irgendwie, ja, es lässt sich die Universität damit gestalten, aber man merkt an allen Ecken und Enden, dass es ein Notzustand ist, dass es ein Zustand wieder besserer Möglichkeiten ist. Und ich glaube, dass es auch diese Erfahrung geben wird, dass viele sagen werden, nur gut, dass wir jetzt auf Digitalisierung verzichten können, erstmal wieder, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist.
Also das, woran ich hier zum Beispiel gedacht habe, als ich meinen kleinen Artikel geschrieben habe, ist als Beispiel der Förderrat der Stadt, den ich hier, also in dem ich hier Mitglied bin, wo wir ein Budget zur Verfügung haben und ja, Vereine, Gruppen oder so, die in der Stadt Veranstaltungen machen wollen, bei uns Förderung dafür beantragen können. Und das Ding ist, wir kriegen halt dann mit der Einladung die ganzen Unterlagen, deren grobes Konzept, die Kalkulation und so weiter und so fort, kriegen wir alles zugeschickt. Und dann kommt zu der Förderratssitzung nochmal ein Vertreter dieser Gruppe oder eine Vertreterin und erzählt uns dann im Prinzip nochmal mit ein paar mehr Worten, was wir schon in der E-Mail gesehen haben und beantwortet potenzielle Fragen, die meistens Variante A darauf beruhen, dass jemand wirklich das Haar in der Suppe sucht oder Variante B die Unterlagen einfach nicht ordentlich gelesen hat und deswegen was nicht verstanden hat. Und ganz, ganz selten halt eben wirklich diese Fragen, die nützlich sind, um eine Entscheidung zu finden. Und durch Corona haben wir diese Sitzungen jetzt nicht mehr, sondern machen Umlaufbeschlüsse. Das heißt, wir kriegen dann nochmal mitgeteilt, okay, Achtung, die Sitzung findet jetzt doch nicht statt, so war es dann beim letzten Mal. Wir machen jetzt Umlaufbeschluss, bis in einer Woche brauchen wir die Antworten von Ihnen. Wenn Sie nochmal Fragen haben, dann senden Sie uns die schriftlich zu, wir leiten die weiter, Sie kriegen Ihre Antworten. Das spart einfach am Ende 1,5 Stunden Lebenszeit, nur weil dort halt jemand war, der dir nochmal genau das erzählt hat, was du eigentlich gekriegt hast und schon längst lesen konntest, wenn du denn wolltest. Und es ist deutlich angenehmer, weil, ja, ich kann das halt von zu Hause aus machen. Ich für meinen Teil lese mich in die Unterlagen vorher sowieso ein. Das heißt, mehr Arbeit ist es für mich nicht. Ich schreibe dann einfach nur eine nette E-Mail an die Dame von der Stadt zurück, dass ich eben den genannten Vorhaben zustimme oder eben nicht. Und damit hat sich die Sache erledigt. Und gerade als mein Mann noch bei der Bundeswehr war, fiel der Förderrat von der Uhrzeit her immer in eine Zeit, zu der ich meine Kinder mitnehmen musste, weil sie im Kindergarten keine Betreuung mehr hatten, weil es halt früher Abend war, aber noch zu früh, dass mein Mann zu Hause war. Und dann bei solchen Sitzungen mit zwei Kleinkindern zu sitzen, die langsam müde werden und sich langweilen. Ich habe sie aber mitgenommen, weil die Alternative wäre gewesen, gar nicht hinzugehen. Das sind halt einfach so die Momente, an die ich dabei denke. Und das empfinde ich halt auf jeden Fall schon als angenehm und als Fortschritt.
Sollten wir für die Corona-Pandemie die Weihnachtsferien verlängern?
Jetzt mal aus der Sicht vom Schüler fände ich schwierig, um ehrlich zu sein, weil Weihnachtsferien verlängern bedeutet ja automatisch auch weniger Zeit, um den Stoff zu erarbeiten, oder? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht es ja wirklich um eine komplette Verlängerung, um nicht um früher beginnen und früher aufhören. Und wenn dem der Fall ist, dann bin ich dagegen, aus dem einfachen Grund, weil ich Stoff fürs Abi brauche und meine Zeit sowieso schon verkürzt ist, dadurch, dass ich nur noch halb in die Schule gehe. Und da finde ich es nicht sinnvoll, die Weihnachtsferien zu verlängern und dann quasi dafür zu sorgen, dass wir noch weniger die Chance haben, den ganzen Stoff aufzuarbeiten.
Und vor allem, ich glaube, da fehlt ja auch wieder das Konzept für die Betreuung, weil Schüler von Unterstufe und Grundschule brauchen dann wahrscheinlich doch noch eher eine Betreuung, können natürlich nicht die Zeit alleine zu Hause verbringen. Und wenn die Eltern ganz normal wieder mit der Arbeit beginnen müssen, dann ist das nicht wirklich möglich.
Ja, ich bin da halt ein bisschen, also meine Kinder haben einfach noch nicht das Alter, das es nicht direkt betrifft. Und meine letzten Berührungspunkte mit Schulferien sind schon ein paar Tage her. Aber das ist halt eben genau das, Problem, also die beiden haben gerade eigentlich schon alles gesagt, du hast auf der einen Seite vor allem bei den Kleineren das Betreuungsproblem und gerade bei den Älteren, die dann keine Betreuung mehr haben, aber kurz vor ihren Abschlüssen stehen, die machen sich natürlich Sorgen um ihre Abschlüsse. Also ich kann mich noch sehr lebhaft an diversen E-Mail-Austausch Anfang des Jahres erinnern mit einer Gruppe von Abiturienten und Abiturientinnen hier aus Sachsen-Anhalt und die waren auch auf Twitter sehr aktiv, genauso wie auch aus anderen Bundesländern, die sich wahnsinnige Sorgen um ihre Prüfungen und ihre Abschlüsse unter Corona-Bedingungen gemacht haben. Und ja, also insofern, da man im Sommer versäumt hat, sinnvolle Konzepte auf den Weg zu bringen, entweder für Digitalisierung oder wenigstens für sinnstiftende Hygienemaßnahmen in Schulen in Form von Luftfiltern oder ähnlichen, schwierig, wahrscheinlich auch nicht unbedingt sinnvoll, sondern reiner Aktionismus.
Das geben wir dann so an Marlon weiter. An der Stelle vielleicht mal kurzer Hinweis, das war eben gerade ein Thema, das Marlon uns mal noch ins Pad geschrieben hatte. Marlon hat es aber selbst nicht mehr in unseren Podcast geschafft, weil er auch Kinder hat. Mehr Begründung haben wir dazu an der Stelle nicht. Okay, dann haben wir noch ein Thema, das Daniel mitgebracht hat. Bitte schön.
Ja, und das ist nämlich der Vorschlag einer Sonntagsöffnung in den letzten Wochen vor Weihnachten, der vor allem aus der Wirtschaft wieder vorgeschlagen wurde. Und da habe ich mir dazu gedacht, wenn man das jetzt tatsächlich machen würde, dann öffnet man sozusagen die Büchse der Pandora, weil es dann durchaus sein könnte, dass diese Regelung so bleiben könnte, auch über diese Wochen hinaus. Und meiner Meinung nach bedeutet das ja für die Händler nicht mehr Umsatz, weil eine Person, die an einem x-beliebigen anderen Wochentag einkaufen gegangen wäre, geht halt dann an einem Sonntag, nicht an dem anderen Tag. Und auch selbst die Angestellten in dieser Branche lehnen eine solche Regelung ja ab. Es kommt ja lediglich die Forderung von den Arbeitgebern. Und ein anderes Argument kommt auch immer wieder. Auch vor dieser Corona-Zeit war das öfter präsent. Es heißt immer wieder, dass es gewisse Personen gibt, die kaum Zeit finden, um ihre Einkäufe zu erledigen. Ärzte sind da ein klassisches Beispiel dafür. Ich glaube, es gibt, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 60% der Ärzte arbeiten 50 und mehr Stunden pro Woche. Und ich denke mir da immer, die logische Konsequenz aus diesem Umstand ist nicht eine Sonntagsöffnung einzuführen, sondern ich glaube, da darf es gar nicht erst so weit kommen, dass jemand so eine Arbeitszeit hat, dass er dann nicht mehr die Möglichkeit hat, seine Einkäufe zu erledigen. Ich finde das geradezu schon absurd. Und darüber hinaus ist es ja fast schon zynisch, wenn man sagt, dass die Helden der Krise jetzt auch noch sonntags arbeiten sollte, wenn man ihnen vorher abends zugeklatscht hat.
Also die Helden der Krise sind doch, glaube ich, eigentlich die Pflegekräfte und die Krankenschwestern und Krankenbediensteten. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Und die haben ja sowieso immer schon sonntags gearbeitet, weil Leute ja auch sonntags pflegebedürften, krank waren, sich um sie gekümmert wurde. Was du meintest, ist der Einzelhandel. Und da kann ich sagen, als jemand, der im Einzelhandel arbeitet, also meine Schicht am Samstag, das ist, wenn wir aufnehmen, gestern gewesen, ging bis ziemlich genau, wir haben es jetzt 20 nach 9. Meine Schicht gestern ging bis um 10. Und wer es bis, also wie Daniel schon sagt, wer es bis Samstag 22 Uhr haben wir hier offen. Ich weiß, in anderen Städten, in kleineren Dörfern haben die Märkte samstags nicht bis 22 Uhr offen, sondern nur bis 20 oder vielleicht sogar nur bis 18, 19 Uhr. Aber wenn es Leute gibt, die es tatsächlich nicht schaffen einzukaufen, zu den inzwischen üblichen Zeiten, dann ist das Problem nicht, dass die Läden zu selten offen sind, sondern ist das Problem, dass die Leute zu viel arbeiten. Und zwar nicht, dass sie sich selber das ausgesucht haben, sondern, wie du das angesprochen hast, dass es in der Regel eben strukturell mangelt. Also bei Ärzten mangelt es ja einfach an Nachwuchs in anderen Berufen mangelt es den Leuten an Geld, wenn sie nicht eine bestimmte Zahl X, 60, 50 Stunden, was auch immer, die Woche arbeiten. Und ich sag's mal einfach so gerade heraus, ich würde an Sonntagen nicht in Rewe arbeiten und kassieren. Und ich glaube auch, die Arbeitgeber schießen sich da ins eigene Fleisch, wenn sie das fordern. Als einzelne Events mag das stimmen, dass da Leute dann mehr rauskommen und tatsächlich auch mehr Umsatz generiert wird, weil die Leute dann einen Sonntagsbummel in der Innenstadt machen, an einem verkaufsoffenen Sonntag, die es ja übrigens einfach gibt auch schon. Ja? Das ist da Tradition quasi, dass jede Stadt irgendwie ihre 2, 3, vielleicht 4 verkaufsoffenen Sonntage im Jahr hat, wo sie einfach nochmal quasi dadurch, dass die Leute dann alle in die Stadt gehen, nochmal mehr Umsatz macht, nochmal quasi so eine Art Stadtfest macht, wie auch immer. Nur als dauerhafte Institution, da hat Daniel völlig recht, bringt das nicht mehr Umsatz. Und es ist in diesen Zeiten von Corona natürlich völlig der falsche Ansatz. Ja, wenn man sich anguckt, von 100% sind nur noch 7% der deutschen Weihnachtsmärkte angemeldet, weil keiner mehr die Leute in großen Massen in die Innenstädte locken will. Stattdessen Sonntagsöffnungen vorzuschlagen, ist quasi, geht in die gleiche Richtung und ist aus den gleichen Gründen nicht wirklich verantwortungsvoll. Und wie du schon gesagt hast, die Leute werden, wenn das dauerhaft der Fall wäre, den Sonntag als einen von 7 Wochentagen auffassen, an dem man einkaufen gehen kann. Es wird keinen Unterschied mehr machen, ob Sonntag offen ist oder nicht. Ein wichtiger Unterschied wäre, und das wäre, glaube ich, das, was den Arbeitgebern ins eigene Fleisch schneidet, sonntags muss man die Leute viel besser bezahlen, die da arbeiten. Also Sonntagszuschläge würden ja fällig werden für diejenigen, die dann arbeiten würden. Ich glaube, wenn man das mal durchrechnet, dauerhafte Sonntagsöffnungen sind da, glaube ich, keine Option.
Ja, also das ist ja was gerade die jungen Liberalen auf Twitter jeden Sonntag, glaube ich, war das heute eigentlich auch wieder? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Sonst zumindest jeden Sonntag heiß diskutieren und damit um die Ecke kommen. Die Begründung, die ich da übrigens schon gehört habe, war, dass sich ja, wenn man Sonntag öffnen würde, gerade bei Corona die Zahl der Einkaufenden besser verlaufen würde. Es würde sich ja viel besser verteilen. Ja, also so konträr ist übrigens die Argumentationsweise, während diejenigen, die davon profitieren, hoffen, damit mehr Leute in die Geschäfte zu ziehen, sagen die Leute, die es unbedingt durchsetzen wollen, dass es doch gerade während Corona einen besonderen Sinn ergeben würde, weil sich dann die Zahl der Menschen besser verläuft. Ich kann hier nur aus meinem Nähkästchen der mitteldeutschen Kleinstadt plaudern und kann euch sagen, dass bei uns nicht mal Samstag um 18 Uhr in der Innenstadt noch irgendein Laden offen hat. Rossmann schließt, glaube ich, um 17 Uhr und damit deutlich später als alle anderen. Ich glaube, alle anderen Läden in der Innenstadt, außer der Lebensmitteleinzelhandel, machen um 13 Uhr zu bei uns samstags. Wenn bei uns mal sonntags offen ist, dann ist das eben im Zusammenhang mit irgendeinem Stadtfest oder so, was dann passiert. Dann hängt da aber auch unser Händlerverband mit dran an der ganzen Organisation und sind meistens sogar die Initiatoren des Ganzen, um eben gezielt Leute in die Innenstadt zu ziehen. Und insofern, ja, und alleine aus Sicht der Gewerkschafterin sträuben sich mir da die Nackenhaare. Was Daniel meinte mit Helden der Krise, geht, glaube ich, vor allem auf den ersten Lockdown zurück, als die Leute angefangen haben, sich in den Supermärkten ums Klopapier zu kloppen. Und auch hier eine Verkäuferin bei mir im Kaufland dann bedroht und beschimpft wurde und ihr der Tod gewünscht wurde, weil sie jemanden verwehrt hat, mehr als eine große Packung Klopapier zu kaufen. Woraufhin meine Reaktion dann war, am nächsten Tag ins Kaufland zu fahren, eine XXL-Packung Merci zu kaufen und sie an der Kasse dazulassen für die Verkäuferin, wenigstens halt als kleine Geste der Wertschätzung und der Nervennahrung. Und ja, was die jetzt gerade auch weiterhin noch durchstehen müssen, ist tatsächlich auch nicht ganz so witzig. Also die haben ja auch tagtäglich mit den Maskenverweigerern zu tun. dürfen sich da im Zweifelsfalle irgendwie bepöbeln lassen, wenn irgendwas nicht funktioniert, bekommen die Wut von diversen Corona-Leugnern ab. Also wir haben hier, aber nicht nur von denen, wir haben hier in Haldensleben zum Beispiel auch eine Dame, die chronisch krank ist, also wirklich krank ist und deswegen einen Attest hat, aber über die hat die Zeitung hier letztens berichtet, der einfach ganz schlimm auf die Füße fällt, dass es diese ganzen Fake-Atteste gibt von diesen ganzen Ärzten, die ihre Patienten nie gesehen haben, wo ja auch die Ärztekammer zum Teil schon dran ist, weswegen ihr schlicht keiner glaubt, dass sie wirklich krank ist und man sich hier in etlichen Läden dazu entschieden hat, die Linie zu fahren, diese Atteste in keiner Form anzuerkennen und diesen Leuten ohne Zugang, ohne Maske den Zugang zum Markt zu verweigern. Und ja, sie hat dann da in der Zeitung ihr Leid geklagt und es tut mir auch furchtbar leid, aber schlicht und ergreifend ist der Grund dafür halt, dass die Leute sich irgendwelche Fake-Atteste besorgen. Aber zurück zum Ganzen, also auch zum Beispiel bei uns würde halt Sonntagsöffnung überhaupt gar nichts bringen, weil die Leute halt schon am Samstag nicht einkaufen gehen.
Ja, also meine Perspektive aus Münster ist natürlich, ja, man muss unterscheiden, ne? Der Lebensmitteleinzelhandel, der ja im Zweifel derjenige ist, wo man wirklich sagt, dass die Leute dazu Zugang haben müssen, dass der auch Öffnungszeiten hat, die quasi, ja, ich sag jetzt einfach mal dem Zeitgeist entsprechen, ja, also, dass man eben nicht mehr erwarten kann, dass alle Erledigungen von allen Gesellschaftsschichten zwischen 8 und 18 Uhr getan werden können, so. Aber der, wie du gerade gesagt hast, der eigentliche Einzelhandel, also die Innenstadt, die klassische, die macht, ich glaube, überall, fast überall, schon um 13 Uhr am Samstag zu. Und die haben auch eigentlich nichts davon, dass dauerhaft das Recht bestehen würde, sonntags zu öffnen. Und ich kann aus meiner Erfahrung, ich arbeite im Rewe bei uns hier in Münster, nur sagen, es ist hart, mit den Leuten umzugehen, die, ja, man merkt dann einfach, die eine gewisse, ein gewisses Widerstreben einfach an den Tag legen. Wir hatten jetzt bei uns, ich erinnere mich, das ist vor 2 Wochen oder so passiert, kam jetzt bei uns im Markt auch eine rein, die einen Attest vorzeigte und wo ich dann Rücksprache gehalten habe mit der Marktleitung und auch unklar war, ja, wir lassen die Leute mit Attest natürlich erstmal rein, weil wer sind wir, das zu bewerten? Ja, wir können das auch nicht einschätzen. Also die kriegte dann natürlich wieder Blicke von denjenigen, die der Meinung waren, alle Atteste seien gefaked und Leute müssen Maske tragen, was ja im Prinzip stimmt, dass Leute Maske tragen müssen, aber nur weil die uns als Marktmitarbeitern ihr Attest zeigt, steht das ja der Person noch nicht auf der Stirn geschrieben und andere Leute, die Maske trugen, guckten die dann wieder misstrauisch an. Andersherum gibt es natürlich Leute, die aus Vorsatz keine Maske tragen und auch keinen Attest vorzeigen. Es gibt Leute, die das mit der Einkaufswagenpflicht nicht verstehen oder ist ja auch egal, ob man es versteht oder nicht, ja. Man hält sich nur mal an die Hausordnung. Vielleicht ein genereller Appell, ich habe auch vor Corona schon im Supermarkt gearbeitet. Ich weiß, man geht in Supermärkte in der Regel in Situationen, in denen man einfach was einkaufen möchte, schnell wieder raus möchte, seine 7 Sachen erledigen möchte und auch kein Interesse daran hat, da irgendwie länger als notwendig zu verweilen und in irgendeiner Form nochmal mehr als die notwendige Aufmerksamkeit, Konzentration oder was auch immer zu verschwenden. Wir haben alle irgendwie Besseres zu tun in unserem Leben, als uns quasi darum zu kümmern. Aber wenn ihr in Supermärkte geht, Leute, bitte haltet euch so ein bisschen an das Grundlegende. Vergesst einfach nicht, dass ihr da nicht zu Hause seid, dass auch wenn ihr da vielleicht regelmäßig seid und quasi alles, was ihr fürs Leben braucht, aus euren Supermärkten holt, sind das nicht eure Märkte im Sinne von, dass die euch gehören und ihr euch da verhalten könnt, wie ihr wollt. Das sind immer noch Geschäfte und wie in jedes andere Geschäft, geht ihr da bitte mit Respekt rein und vergesst auch bitte nicht, dass da Menschen arbeiten, für die das eine Arbeit ist, ein Job ist, wie den Job, den ihr vielleicht auch habt. Und in dem Job, in dem ihr vielleicht auch habt, habt ihr vielleicht auch mal nervige Kunden oder nervige Lieferanten oder generell nervige Kollegen vielleicht auch, ja. Und im Prinzip geht es uns nicht anders. Wir sind auch einfach nur Menschen, die arbeiten. Und ihr seid in dem Fall die Kunden. Und vergesst das bitte nicht, wenn ihr in Supermärkte geht, dass da Menschen arbeiten und dass das ein Geschäft ist und dass das nicht euer Eigentum ist und dass ihr nicht machen könnt, was ihr wollt, nur weil ihr da jede Woche dreimal seid. So, das war die Folge Selbsthilfegruppe Politik für heute. Mit dabei waren heute Katharina, Daniel und zum ersten Mal auch Leon. Ihr findet uns unter Selbsthilfegruppe Politik auf Twitter und da, wo es überall Podcasts gibt, leider noch nicht bei iTunes. Wir arbeiten daran, dass wir auch bei iTunes verfügbar sind. Und wenn ihr sonst noch Rückmeldungen habt oder irgendwelches Feedback, wendet euch doch einfach an Twitter @selbsthilfegruppepolitik oder überall dahin, wo ihr die Podcasts hört. In der Regel ist da auch unsere E-Mail-Adresse verlinkt und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Musik